Ja, es war viel von Freude die Rede. Ich freue mich auch sehr, wieder hier zu sein. Wer es nicht weiß, das ist ja im Grunde meine alte Heimatgemeinde, die christliche Gemeinschaft Eben-Ezer, damals noch in der großen Atmosphäre. Da bin ich groß geworden, aufgewachsen. Meine Eltern sind noch da. Ich freue mich auch sehr, dass auch gerade mein Vater es geschafft hat, heute mal wieder dabei zu sein. Ich finde euch als Gäste ganz toll. Vielen Dank an euch als Lobpreisteam. Es war sehr erfrischend, sehr angenehm. Und Dieter, du hast auch schon eine gute Einleitung gemacht. So ein bisschen was ich auch sagen wollte zum heutigen Sonntag. Aber ist ja auch gut so. Das darf sich ja auch gern das ein oder andere wiederholen, damit wir uns das merken können. Du hast es gesagt, heute ist Totensonntag. Wir Christen sprechen von Ewigkeitssonntag. Genau, das Kirchenjahr neigt sich dem Ende entgegen. Nächster Sonntag, erster Advent, da kündigt sich die Geburt Jesu schon an. Und am Ende des Kirchenjahres, da wird unser Blick auf die Wiederkunft Jesu gerichtet, dass Jesus ja einmal wiederkommen wird. In diesem Kirchenjahr ist ja so immer ein Kreislauf da, von Anfang und Ende. Und das finde ich eigentlich ganz wichtig, weil das letztlich auch für unser persönliches Leben gilt. Ich habe so überlegt, was für verschiedene Phasen auch mal alles durchmacht in seinem Leben. Und da gehe ich gleich noch mal ein bisschen drauf ein. Ich würde erst mal gern sagen, der Predigttext, der steht diesmal in Matthäus 25. Und guck mal noch nicht rein, sondern ich wollte einfach in Matthäus 25 sind drei Geschichten oder drei Abschnitte, erzählt Jesus seinen Jüngern. Und ihr sollt jetzt einfach mal raten, was habt ihr Vorstellung, was steht in Matthäus 25 so endzeitmäßig, worüber, was für Geschichten können wir dort finden? Vielleicht weiß der ein oder andere was. Genau, das ist Matthäus 24 tatsächlich, das ist eine große Endzeitrede und danach geht es dann noch weiter. Was ist also, ich sag mal, geht da um in Matthäus 25 zwei Gleichnisse. Ja, nee, das ist tatsächlich was anderes, das ist in der Bergpredigt. Es sind zwei Gleichnisse. Das eine Gleichnis ist das Gleichnis von anvertrauten Pfunden oder anvertrauten Talenten. Darum geht es jetzt heute aber nicht. Und das andere Gleichnis ist eigentlich, deswegen sage ich es auch, ich erinnere mich so an meine Kindheitszeit dran. Das ist das Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Also sicher wird der eine oder andere schon mal gehört haben, auch wenn es ja nicht so ganz leicht zu verstehen ist, auch in eine ganz andere Kultur. Aber darum soll es heute gehen. Und wie gesagt, ich erinnere mich, wenn ich daran denke, ich habe lange keine Predigt mehr dazu gehört, ich erinnere mich an den Kindergottesdienst, an die Sonntagsschule. Das war damals für mich hauptsächlich Gisela Rottmann, die Frau von unserem Pastor. Ich erinnere mich an Szenen aus der Kinderbibel, wo diese Geschichte auch so beschrieben wurde. Und denke nochmal, das ist ja auch zunehmend, das sagen ja viele und können gerade die Älteren wahrscheinlich bestätigen, dass im Alter der Blick ja mehr zurück in die Vergangenheit geht. Ist ja klar, nach vorne ist ja nicht mehr allzu viel und zurück, da kann man ja ganz lange schauen. Und mir kommen dann diese Geschichten dann immer wieder, nicht nur in diesem Fall, in den Sinn. Und es zeigt mir nochmal, wie wichtig das ist, dass wir den Kindern auch das Wort Gottes beibringen. Ich habe das auch über viele Jahre in Lübeck tatsächlich gemacht. Hat mir immer auch Spaß gemacht. Es ist auch Arbeit, klar, so wie auch so jede Predigt, Lobpreis, das ist alles Arbeit. Aber wir tun es ja für den Herrn. Also nochmal, wie wichtig das ist. Wir haben ja auch ein paar Kinder hier heute gesehen. Dass wir sollten, glaube ich, tut auch keiner, wir sollten Kinder nicht als Störenfriede sehen, sondern wir sollten uns freuen daran. Und wenn wir ihnen das Wort Gottes, die Liebe Gottes weitergeben können, ist das wunderbar. Also ich war bei der Kindheit. Als Kind spielt man viel, da macht man sich nicht viel Gedanken. Man guckt alles so, was ist so, was passiert hier. Dann kommt die Schule, wie man so sagt, der Ernst des Lebens beginnt. Da geht dann schon mal die Angst um irgendwelche Tests und Noten und so weiter. Dann kommt nachher die Jugendzeit. Da geht es ja viel um Liebschaften, um Freunde haben, die Clique, in der man ist. Da muss man sich Gedanken machen, was will ich in meinem Beruf irgendwann später machen. Dann kommt die Berufsausbildung oder das Studium, wo man wieder auch mit neuen Herausforderungen konfrontiert wird. Dann der Einstieg ins Berufsleben, erstmal seinen Platz finden. Die Angst oder die Befürchtung, schaffe ich das, werde ich den Anforderungen gerecht. Dann vielleicht der Karrieregedanke, ich will noch was werden und mal sehen, ob ich den Posten und den Posten noch bekomme. Dafür muss ich aber ordentlich ins Zeug legen. Dann nachher, wenn so ab 50, nun war eben auch mein Bruder jetzt gerade, also hat einmal meine Eltern besucht und danach auch mich nochmal, wir haben so ein bisschen gesprochen und haben auch nochmal so ein bisschen zurückgeguckt. Und wir beide, also Dirk und ich, Dirk kennen ja auch noch manche von euch, Dirk Pohlmann, haben gesagt, mit 50 merkt man, dass die Kräfte so ein bisschen nachlassen. Das haben wir so einfach für uns mal so festgestellt. Aber gut, da schafft man, da kann man noch was. Denn mit 60, da ist schon so, dann sagt man, hoffentlich halte ich die letzten Jahre noch durch. Und naja, und die anderen, die sind irgendwie schneller als ich. Und mal gucken. Und dann kommt irgendwann der Ruhestand, der Phase, in der ich auch jetzt ja angelangt bin, wo man dann sich neu orientieren muss. Worum geht es eigentlich? Was ist mir wichtig in meinem Leben? Was möchte ich noch machen? Was ist sinnhaft? Und dann, dass man auch guckt, dass man seinen Ruhestand genießt, aber dass man auch noch guckt, dass man was Vernünftiges macht. Die Gesundheit, hoffentlich spielt die Gesundheit mit. Ja, und dann kommt irgendwann so das richtig hohe Alter, in dem sich zum Beispiel meine Eltern befinden und wo es natürlich noch viel stärker um die Gesundheit geht und wo finde ich auch die Frage ist, wie bringe ich mein Leben zu einem guten Ende? Wie bleibe ich dran? Das ist ja uns auch, wie bleibe ich dran an seiner Botschaft? Bleibe ich dran am Herrn oder entleitet mir das alles? Wir sind angewiesen auf die Gnade Gottes, aber Gott hat versprochen, uns auch bis ins hohe Alter zu tragen. Ja, das war so, warum ich das erzähle, dass für mich so dieses Kirchen, ja, Anfang und Ende und unser Leben hat auch einen Anfang und ein Ende und manchmal ist es gut, vom Ende her zu denken. Ich erinnere mich an ein Zitat, einen Spruch von unserem langjährigen Hamburger Pastor Rainer Tuzinski, über Jahrzehnte in der Gluckstraße gewesen, jetzt zum Schluss in Lüneburg. Ich habe ihn vor einem Jahr noch mal wieder getroffen zu Ostern. Er ist natürlich auch schon in den 80ern. Er hatte Mühe, mich und meine Frau noch zu erkennen, weil das natürlich alles schon sehr lange her ist, obwohl er uns auch getraut hat, aber das ist alles lange her. Und er hat gesagt, und das ist ein Satz, der mir hängen geblieben ist, nicht der Anfang ist entscheidend, sondern das Ende. Finde ich einen total klugen und weisen Satz. Nehmen wir mal einen Marathonlauf, also am Anfang sind alle da und alle starten los und toll, das ist auch toll, würde ich mir nie zutrauen, aber ich finde es toll, wenn Leute das machen. Aber entscheidend ist ja, wer kommt nachher an? Wer schafft es? Wie viele Leute scheiden aus? Oder jemand macht eine Berufsausbildung, ein Studium und stellt sich alles wunderbar vor und merkt einfach, die Anforderungen sind zu hoch, er schafft es nicht, fällt durch die Prüfung durch und steht dann zumindest erstmal vor dem Scherbenhaufen seines Lebens. Klar geht es dann weiter, aber er hat gut gestartet, mit viel Hoffnung, aber nicht immer wird es gut. Oder auch so ein Sprichwort, wo man sagt, Ehen werden im Himmel geschlossen. Ne? Da am Anfang einer Beziehung ist meist alles wunderbar, klar, klasse, man ist verliebt und so weiter, aber wie geht es dann weiter? Wie viele Ehen kommen in den Jahrzehnten, kommen in Schwierigkeiten und in nicht wenigen Fällen kommt es auch zu einer Trennung, zu einer Scheidung und das ist bitter. Deswegen nicht der Anfang ist entscheidend, sondern das Ende. Gilt für uns Christen natürlich in ganz besonderer Hinsicht. Ich muss dort auch an ein Kinderlied denken, was bei uns in der Gemeinde manchmal gesungen wird. Wir haben es dann so, am Anfang sind meist die Kinder, die sind dann noch da im Gottesdienst und dann wird mit denen auch ein gemeinsames Lobpreislied gesungen, wo wir alle zusammen und eins dieser Lieder, was wir häufig singen, vom Anfang bis zum Ende hält Gott seine Hände über dir und über mir. Also nochmal, vom Anfang, oder machen wir ihre Bewegung, vom Anfang bis zum Ende hält Gott seine Hände über dir und über mir. Und das finde ich ist toll. Vom Anfang bis zum Ende, das dürfen wir wissen. Das ist eine Zusage. Natürlich, wenn wir uns, sagen wir, vom Schirm Gottes entfernen, ja, dann können wir diesen Schutz auch verlieren, aber er selbst möchte uns diesen Schutz anbieten. Ja, und ich bin jetzt bei den Zitaten, ihr merkt das, weil so ganze Predigten habe ich selten in Erinnerung, aber manche Aussagen, die sind hängen geblieben, und eine dieser Aussagen, die werde ich gleich zitieren, die kommt von Sven Godau, der war ja letzten Sonntag bei euch, ist diesen Sonntag bei uns in der Christusgemeinde Barmbek-Nord. Wir feiern da 20 Jahre Bestehen, auch das schon wieder, es war eine Neugründung, und 20 Jahre gibt es uns jetzt auch schon. Mit Höhen und Tiefen, aber mehr Höhen als Tiefen. Und Sven Godau hat irgendwann mal vor anderthalb Jahren, noch gar nicht so lange her, bei uns in der Gemeinde gesagt: Entscheidend ist nicht, was du dir für einen Namen auf der Welt machst, wie viele Erfolge du hier hast. In spätestens 100, 150 Jahren wird sich niemand mehr an dich erinnern. Keiner wird wissen, wer Sven Godau oder Rainer Pohlmann oder Andreas Ueckermann war. Entscheidend ist, ob Gott deinen Namen kennt und ob du zusammen mit ihm das Hochzeitsfest feiern kannst. Weil das hat mich irgendwie auch so beeindruckt. Wir machen unser Gedanken, kümmern sich so um unser Leben hier, was wir alles machen. Aber das ist alles so vergänglich. Entscheidend ist, ob Gott uns beim Namen kennt. Ja, jetzt lese ich mal den Predigttext. Der steht in Matthäus 25, die Verse 1 bis 13. Weil das so eine alte Geschichte ist, die in der damaligen Kultur spielt, habe ich mal eine modernere Übersetzung genommen, in der Hoffnung, dass wir sie ein bisschen besser verstehen. Das ist die Gute Nachricht. Wenn ich euch das hier nochmal hochzeige, das ist so eine, auch da gibt es verschiedene Auflagen mittlerweile. Das ist eine uralte Gute Nachricht, also uralt in Anführungszeichen. Das wurde zum Jahr mit der Bibel 1992 herausgegeben. Da haben wir damals von der Gemeinde, sind wir tatsächlich von Tür zu Tür gegangen und haben Leute eingeladen in die Gottesdienste, mit relativ wenig Erfolg, aber immerhin, wir haben es gemacht. Und meine Frau ist erst später zum Glauben gekommen, und das war ihre erste Bibel. Die ist hier noch in der Widmung drin, und da hat sie drin gelesen, da sind noch manche Anmerkungen, Fragezeichen, und so hat sie dadurch auch zum Glauben gefunden. Also Matthäus 25, 1 bis 13. Wenn Gott sein Werk vollendet, wird es zugehen wie in der folgenden Geschichte. Also überschrieben das Gleichnis von den Brautjungfern, vielleicht sollte ich das noch sagen. Und jetzt in der Geschichte. 10 Mädchen gingen mit ihren Lampen hinaus, um den Bräutigam abzuholen. 5 von ihnen handelten klug, die anderen 5 gedankenlos. Die Gedankenlosen nahmen nur ihre Lampen mit, während die Klugen auch noch Öl zum Nachfüllen mitnahmen. Weil der Bräutigam sich verspätete, wurden sie alle müde und schliefen ein. Mitten in der Nacht hörte man rufen: Der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen. Die 10 Mädchen wachten auf und brachten ihre Lampen in Ordnung. Da baten die Gedankenlosen die anderen: Gebt uns von eurem Öl etwas ab, denn unsere Lampen gehen aus. Aber die Klugen sagten: Ausgeschlossen. Dann reicht es weder für euch noch für uns. Geht lieber zum Kaufmann und holt euch welches. So machten sie sich auf den Weg, um Öl zu kaufen. Inzwischen kam der Bräutigam. Die 5 Klugen, die darauf vorbereitet waren, gingen mit ihm zum Hochzeitsfest. Und die Türen wurden hinter ihnen geschlossen. Schließlich kamen die anderen nach und riefen: Herr, mach uns auf! Aber der Bräutigam wies sie ab und sagte: Ich kenne euch überhaupt nicht. Da haben wir es wieder. Gott kannte ihre Namen nicht mal. Ich kenne euch überhaupt nicht. Und dann der Lehrsatz dazu: Darum bleibt wach, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde im Voraus. Also das ist ja eine durchaus ernste Geschichte, die wir da hören. Worum geht es? Also es geht, fängt hier an, wenn Gott sein Werk vollendet. Ich habe das vorhin schon gesagt, es geht so um das Ende dieser Weltzeit, dieser Weltgeschichte. Und dann geht es als Ereignis dort, geht es ja um eine Hochzeit. Hochzeit, klar, Vereinigung von Braut und Bräutigam. Und der Bräutigam ist, glaube ich, alle, die so ein bisschen in der Bibel auskennen, wissen, dass der Bräutigam Jesus selbst ist. Jesus ist der Bräutigam. Und die Frage ist dann, ja, wer ist denn eigentlich die Braut? Nochmal?
Die Gemeinde.
Andere Aussagen? Gemeinde sagen, das sagen die meisten, das ist auch richtig. Aber ich erinnere mich immer noch, in alten Zeiten, Lübeck Bibelstunde, ein Bruder Grabbit, weißt du, manche werden ihn noch kennen, der hielt immer dann hin und wieder auch so kleine Andachten und er sagte immer, dem war das immer wichtig, die Braut ist das Volk Gottes, das alttestamentliche Volk und das neutestamentliche Volk. Also das Volk Israel, ihr habt ja auch die Israelfahne hier, und die Gemeinde tatsächlich und diejenigen, die aus dem Volk Israel dann zum Glauben kommen, die Jesus als ihren Messias erkennen, das werden ja zum Glück auch immer mehr, die gehören alle zum Volk Gottes und sind die Braut. Also das ist schon richtig, aber das wollte ich einfach nochmal betonen, weil mir das auch so hängen geblieben ist, das war ihm immer so wichtig. So, aber das ist ja ein Bild, wofür steht dieses Bild der Hochzeit? Es steht nicht für Gericht, ne? Also das Hochzeit und Gericht, das passt irgendwie nicht so richtig zusammen, sondern diese Hochzeit steht für die Entrückung. Haben sicherlich viele von euch schon mal gehört. Die Entrückung, darunter versteht man ja sozusagen das erste Kommen Jesu, wo dann seine Gemeinde, seine Braut zu ihm entrückt wird und man zusammen, auch mit denjenigen, die schon in der Vergangenheit im Glauben gestorben sind, zusammen sozusagen die Hochzeit feiert. Das wird in der Offenbarung auch so berichtet und darum geht es hier letztlich. Ja, ich gehe jetzt mal so durch den Text durch. 10 Mädchen gingen mit ihren Lampen hinaus, um den Bräutigam abzuholen. In der Bibel sind häufig Zahlen, die haben auch ganz häufig eine Bedeutung. Das ist nicht immer nur einfach so, sondern 10 ist die Zahl der Vollständigkeit. 10 ist immer das Ganze, die 10 Gebote, das Gesetz Gottes. 10 Finger, die Menschen haben. Oder wenn wir den Zehnten geben, das ist immer ein Bild dafür, dass Gott eigentlich alles gehört und wir geben einen zehnten Teil ihm. Aber der Zehnte ist, gäbe es noch andere Beispiele, der Zehnte ist, die 10 bedeutet immer Vollständigkeit. Und die Lampen, die sie da hatten, ich dachte auch erst, das sind so diese kleinen Lampen, die man manchmal so kennt, so kleine so Kännchen oder sowas, aber das sind so die Hauslampen gewesen. Für draußen gab es andere Lampen, das waren Stocklampen, die waren so an so großen Stangen, damit die so ein bisschen mehr Licht machten. Und diese Stocklampen, die hatten nur einen ganz kleinen Öltank, nenne ich das mal. Da passte nur ganz wenig Öl rein. Das wusste aber jeder und deswegen war es auch üblich, dass man so Ergänzungsöl mitnahm. Man hatte dann so Krüge, die so flaschenähnlich waren, da war ein Griff dran und da war dann dieses Ersatzöl dabei. Das war eben ganz normal. Und mit diesen Lampen sind sie jetzt hinausgegangen, die Mädchen, das waren eben Brautjungfern, um den Bräutigam abzuholen. Das ist für uns ja ein bisschen fremd, für mich zumindest. Was deren Aufgabe eigentlich? Die Aufgabe war, sie haben zusammen mit der Braut in dem elterlichen Haus, die Braut wohnte noch zu Hause, zusammen mit der Braut, das waren ja ihre Freundinnen, haben sie auf den Bräutigam gewartet. Und weiß ich nicht, was sie da gemacht haben. Sich unterhalten haben, vielleicht nochmal die Frisur und die Kleidung geordnet, Ängste versucht wegzunehmen. Also das war sozusagen deren Aufgabe, die Braut dann zu begleiten. Und dann nachher, das erzähle ich dann gleich nochmal, wenn der Bräutigam kommt, dann mit der Braut zusammen dem Bräutigam entgegenzugehen. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber interessant ist ja, in diesem ganzen Text wird von den Brautjungfern gesprochen, vom Bräutigam, aber die Braut taucht gar nicht auf, die Braut wird gar nicht erwähnt. Das ist ja merkwürdig und das ist ein bisschen komisch und ich glaube, meine Erklärung dafür ist, dass die Brautjungfern, das ist ja eigentlich die Gemeinde, das ist ja das Volk Gottes und das ist dann schwierig. Also die Brautjungfern sind gleichzeitig die Braut, also in diesem Gleichnis. Ist bei Gleichnissen ja manchmal auch so, dass man nicht genau jeden einzelnen Punkt so eins zu eins übertragen kann. Aber letztlich die Braut fehlt hier. Das muss man einfach mal feststellen. Und die Brautjungfern, die symbolisieren hier letztlich das gesamte Volk Gottes. Also der Plan war für diese Mädchen, sobald gemeldet wird, dass sich der Bräutigam mit seinem Gefolge, der ging ja auch nicht alleine, der hatte auch seine Freunde da, die haben einen komischen Namen, die wurden genannt Söhne des Brautgemaches. Erwähnt sogar Jesus selber manchmal diesen Begriff. Also wenn der Bräutigam kommt, der mit seinem Gefolge oder nähert sich dem Haus der Braut und dann wird eben sozusagen Alarm da geschlagen und dann haben die Brautjungfern die Aufgabe, dem Bräutigam entgegenzugehen. Dass der Bräutigam erst am Abend eintrifft, das war ganz normal, das war so. Es war ja im Orient in der Regel auch sehr heiß, sodass der Bräutigam die Feier abends stattfand, das war normal. Insofern war auch klar, dass man Lampen mitnehmen musste. Und es gehörte auch zum Hochzeitsbrauch, dass der Bräutigam spät kommt. Das war irgendwie auch immer, es war klar, der kommt ja nicht schon um 18 Uhr, sondern der lässt sich auch gern ein bisschen Zeit. Das gehörte, weiß ich nicht, zum Spiel oder zu den ganzen Gewohnheiten, was immer, wie immer das da abging. Also, dass man warten musste auf den Bräutigam, das war nichts Ungewöhnliches. In unserem Gleichnis allerdings müssen die Mädchen ganz besonders lange warten. Es dauert sehr lange. Und darüber werden sie schläfrig und nicken ein. Und zwar alle 10, also sowohl die Törichten, wie man so sagt, aber ich finde den Gedankenlosen eigentlich besser, den Begriff, weil sowohl die Gedankenlosen als auch die Klugen. Und das wird auch nicht kritisiert. Also das kann einfach mal passieren, wenn man sehr lange warten muss, dass man dann müde wird. Das kennen wir, glaube ich, alle. Aber dann endlich um Mitternacht, also sehr spät, ertönt laut der Ruf, der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen. Ja, und dann wachten die Mädchen natürlich auf und sie brachten ihre Lampen in Ordnung. Das steht da so schön. Konnte ich mir auch gar nichts vorstellen. Was heißt denn das? Wie bringt man denn seine Lampen in Ordnung? Und da bin ich natürlich dann belesen dazu. Und das machte man dann, damit die Lampen dann eben hell brennen, hat man die Lampen doch gereinigt, so ein bisschen vom Schmutz und Ruß und so weiter entfernt, damit sie eben möglichst hell brannten. Und man hat dann das Öl aus dem Vorratskännchen nachgefüllt, damit es dann eben auch reicht für die Wanderung, der Spaziergang, der dann vorgenommen wird. Dann gehen die Mädchen zusammen mit der Braut dem Zug des Bräutigams entgegen, um ihn ehrenvoll zu empfangen. Nach der Begegnung gehen der Bräutigam mit seinen Freunden und die Braut mit ihren Mädchen ins Haus des Bräutigams. Da haben sie sich dann getroffen, da wurde die Hochzeitsfeier veranstaltet. Die Brautführer nehmen als Söhne des Brautgemaches eine große Vertrauensstellung ein. Ihre erste Aufgabe besteht in der Formierung des Hochzeitszuges. Das war also nicht so eine kleine Geschichte, wie ich es mir vielleicht vorgestellt hätte, aber können wir uns ja auch denken, Hochzeiten im Orient, das waren Riesenfeiern. Also der Hochzeitszug musste formiert werden, wer geht wohin. Die Braut wird in einer Sänfte getragen und wird umringt von ihrem künftigen Ehemann mit seinem Freundeskreis. Musik zieht voran, Paukenschläge erklingen, fröhliche Hochzeitslieder werden gesungen. Alt und Jung ist auf den Beinen, jeder trägt einen Myrtenzweig in der Hand. So geht es in diesem bunten Zug zum Hochzeitshaus. Auf der Tafel stehen schon die Leuchter und der Bräutigam spricht als Hausherr zur Eröffnung des Mahles das Segensgebet. Eine feierliche Stimmung liegt über der ganzen Festgemeinde. Den obersten Platz nimmt der Bräutigam ein, neben ihm die Braut, dann die Verwandtschaft und die Brautjungfern. Buntes Treiben und Lachen erfüllt das Haus. Also es ist eine tolle Hochzeit, das kann man sich, glaube ich, so ein bisschen vorstellen. Und wie gesagt, ich habe mich sehr, sehr gefreut über euch, die ihr hier heute so zahlreich da seid. Ihr bringt ja hier auch so ein Leben rein, jung und alt und Musik, das ist sehr schön. So, wir sind ja alle eingeladen zur Hochzeitsfeier des Lammes, wie es heißt dann in der Offenbarung. Und so stelle ich mir das auch richtig toll vor dort im Himmel. Und hier da auch, was Jesus erzählt, das war da so. So war der Ablauf für die eine Hälfte der Brautjungfern. Für 5 von 10. Was war denn mit den anderen 5? mit den Törichten oder Gedankenlosen, wie die gute Nachricht übersetzt. Sie hatten an das doch so Naheliegende, das Selbstverständliche nicht gedacht. Wer bei einer Wanderung einem Vorhaben, hier das Warten auf den Bräutigam, das durchaus längere Zeit in Anspruch nehmen konnte, wer da kein Reserveöl mitnahm, galt als unachtsam, leichtfertig, unordentlich oder eben gedankenlos. Es geht also nicht darum, dass diese Mädchen böse waren in ihrem Herzen oder so, sondern sie waren schlicht und einfach gedankenlos. Und das macht für mich auch die Brisanz dieses Gleichnisses aus. Wenn die Quintessenz dieses Textes wäre, dass diejenigen, die den Bräutigam ablehnen, die ihn für die falsche Wahl der Braut halten, wenn die nicht in den Hochzeitssaal eingelassen werden, dann wäre ich recht entspannt. Denn selbstverständlich lehne ich Jesus nicht ab oder halte ihn für die falsche Wahl meines Lebens. Also da droht keine Gefahr. Aber darum geht es ja gar nicht. Sie werden ja nicht deswegen abgelehnt, sondern sie kommen nicht rein, weil ein großer Teil der Brautjungfern, also letztlich der Gläubigen, nicht die nötige Ernsthaftigkeit, nicht die nötige Konsequenz und nicht die nötige Tiefe mitbringt. Sie waren eben einfach gedankenlos, sie haben einfach so einen Tag reingelebt, haben sich keine Gedanken gemacht und sind damit der Sache nicht gerecht geworden, ihres Auftrages nicht gerecht geworden. Diese Erkenntnis, dass genug Öl absolut erforderlich ist, um an das Ziel seiner Aufgabe, seines Plans zu gelangen, ist sehr wichtig für unser Christsein. Das ist ja das, was Jesus uns sagen möchte. Und es nützt den gedankenlosen Mädchen auch nichts, dass sie nach dem Weckruf erkennen, dass sie zu wenig Öl dabei haben. Denn jetzt ist es zu spät. Die Zeit reicht nicht mehr. Nein, jeder Christ sollte immer genug Öl mit sich führen, um eben auch Durststrecken überstehen zu können. Was aber ist denn dieses Öl, das wir ständig bei uns haben sollen? Wird hier nicht gesagt, aber jeder, der sich ein bisschen in der Bibel auskennt, weiß, dass Öl immer ein Bild für den Heiligen Geist ist. Also wir sollen immer genug Heiligen Geist bei uns haben, Heiligen Geist in uns haben. Ja, aber wie macht man das? Geht das überhaupt? Nun, erst einmal ist es so, dass wir über den Heiligen Geist ja nicht verfügen können. Er ist eine Person der Gottheit und möchte als solcher Raum in uns gewinnen. Er buhlt um uns. Er möchte unser Herz erobern, er möchte unser Leben bestimmen. Es geht also darum, ihm Raum zu geben, ihn zu wertschätzen und uns auch etwas von ihm sagen zu lassen. Wenn unsere Gedanken gar nicht bei Gott sind, wenn wir sein Wort nicht lieben und christliche Gemeinschaft nicht leben, dann wird sich der Heilige Geist immer weiter zurückziehen, dann schwindet unser Ölvorrat. Aber vielleicht können uns dann ja die anderen Glaubensgeschwister helfen. Sicherlich haben die ja genug Öl dabei und sie haben uns doch schon so oft geholfen. Also fragen bzw. bitten wir sie doch einfach. Gebt ihr uns von eurem Öl etwas ab, denn unsere Lampen gehen aus. Natürlich werden sie uns helfen, das können sie uns doch gar nicht abschlagen. Aber Überraschung. Die fünf reagieren ja ganz schroff. Ausgeschlossen, sagen sie. Dann reicht es weder für uns noch für euch. Mit der Antwort hätten sie nicht gerechnet. Und ich glaube, auch wir hätten uns schwer getan mit solch einer Abweisung. Müssen wir anderen nicht helfen, wenn sie uns um etwas bitten? Können wir uns dem Nächsten denn einfach entziehen? Nun, natürlich sollte unsere Antwort auf eine an uns herangetragene Bitte nicht grundsätzlich Nein sein, ganz im Gegenteil. Aber es gibt Situationen, da ist ein Nein durchaus geboten. Wenn ich mit einem Ja mein eigenes geistliches Leben gefährde, dann kann ein Nein tatsächlich weiser sein. Wenn ein Ertrinkender weit draußen im Meer um Hilfe ruft, Ich aber merke, dass die Strömung zu stark ist. Dann hilft ein hoffnungsloser Rettungsversuch keinem von beiden. Oder wenn mich eine Person immer wieder um auch höhere Geldbeträge bittet, mit dem Versprechen, sie baldmöglichst zurückzuzahlen, ich aber nie etwas zurückbekomme, dann sollte sicherlich auch ein Nein in Erwägung gezogen werden. Denn sonst unterstützen wir mit unserer gut gemeinten Barmherzigkeit womöglich Unvernunft und Gedankenlosigkeit. Gut, die Klugen sagen, ja, dann geht doch da zum Händler, zum Kaufmann und versucht doch mal, ob ihr da noch Öl bekommt. So machen sich unsere Mädchen auf den Weg, um Öl bei einem Kaufmann zu erwerben. Und tatsächlich werden sie zu dieser späten Stunde auch noch fündig und kehren dann mit einem ausreichenden Ölvorrat zum Hochzeitshaus zurück. Alles gut, denken sie. Aber welch eine Tragik. Sie finden die Tür verschlossen vor und bitten dann den Hausherrn um Einlass. Aber der Bräutigam selbst weist sie ab und sagt, ich kenne euch überhaupt nicht. Darf der das? Gehörten sie nicht auch zu den Brautjungfern? Haben sie nicht die halbe Nacht gewartet? Haben sie sich nicht die größte Mühe gemacht, mitten in der Nacht noch gleich zum Kaufmann zu gehen, um Öl zu besorgen? Darf der Bräutigam, darf Jesus so handeln? Ich kenne euch überhaupt nicht. Jetzt bin ich wieder am Anfang meiner Predigt. Das Wichtigste für unser Leben ist, dass Gott, dass Jesus uns mit Namen kennt. Nur das sichert uns den Einlass in sein Reich. Amen.